Bevor es mit dieser Folge losgeht, eine kurze Triggerwarnung. In dieser Episode geht es auch um das Thema Gewalt an Geflüchteten, mitunter auch an geflüchteten Frauen an der bosnisch-kroatischen Grenze. Seid also darauf vorbereitet, beziehungsweise wenn euch diese Inhalte belasten, dann lasst diese Folge vielleicht aus oder hört sie zumindest nicht allein.
Wiener Alltagspoeten. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcasts. Mein Name ist Andreas Reiner und ja, mit mir sitzt wie immer die beste Produzentin der Welt, Anna Mohr.
Hallo.
Servus Anna, wir sind nicht weit gekommen.
Ratet's, wo wir sind, im Café Weidinger.
Irgendwann werden die hier schon Schlangen von Podcast-Fans vor Weidinger stehen.
Eine Podcast-Ecke hier, das wäre richtig gut, weil wir die Ecke, wo wir heute sitzen, wenn das die designierte Podcast-Ecke wäre, das wäre großartig.
Das stimmt, das ist eigentlich unser neues Lebensziel, so ja. Podcast-Ecke im Weidinger. Wir haben heute eine Premiere, insofern nämlich, als dass wir zum ersten Mal jemand eingeladen haben, der schon einmal da war. Haben wir noch nie gemacht.
Haben wir noch nie gehabt, ja.
Ist deshalb, weil er so ein großartiger Gast war, oder mussten wir nochmal
einladen? Haben wir uns gedacht, und weil es schon auch schon wirklich sehr lang her ist, aber ja einer von den allerersten Gästen.
Und weil er so viel macht und so viele Namen hat, das haben wir im Vorgespräch festgestellt. Wir nehmen die Spannung raus. Also wir haben heute eingeladen Peter Rosandic alias Kid Bex, alias Bero, so werden wir dich nennen.
Alias Tschusch-Rapper, alias.
Ja. So, und es geht noch länger als die Namensliste ist, was du alles tust. Du bist, das haben wir rausgeschrieben, ja. Wahrscheinlich ist es eh nicht vollständig. Du bist Aktivist, Journalist, Vernetzer, Rapper, politische Figur, Wiener Promi mit Street Credibility. Was haben wir vergessen?
Ich glaube gar nichts.
Ja. Fast. Ja. Das ist einfach natürlich, unsere Recherchen sind sehr, sehr gründlich.
Wirklich Wahnsinn.
Und Bero, du hast heute Verstärkung mitgebracht. Deine Kollegin, die Stefanie Machert aus der wunderbaren Steiermark. Hallo Stefanie.
Hallo, grüß Steffi. Euch, freut mich.
Servus. Wir haben euch beide heute hier, weil wir haben letztes Mal, wo der Bero bei uns war, vor fast 5 Jahren übrigens in der zweiten Folge des Alltagspoeten-Podcasts, das ist wirklich schon eine Ewigkeit her, da haben wir dich im Podcast gehabt und haben geredet über das Thema, wie das ist, Ausländer in Wien zu sein. Du bist ja kroatisch stämmig. Und das war ein super Gespräch, kann man sich natürlich auch noch anhören für alle, die jetzt zuhören. Eine sehr gute Folge gewesen. Und heute wollen wir vor allem über ein Thema reden, was ich persönlich auch seit dem Gespräch mit dir immer verfolge und was ja auch medial zeitweise zumindest wahnsinnig groß war. Jetzt, finde ich, hört man leider wieder weniger.
Wenig, ja.
Es geht um die SOS-Balkanroute.
Ja, liebe Leute, das ist heute eine sehr emotionale Folge für Anna und mich auch gewesen und wir haben da ehrlicherweise vergessen, am Anfang überhaupt zu erklären, was die SOS-Balkanroute eigentlich macht und deshalb dieser kurze Einschub. Die SOS-Balkanroute ist eine NGO mit Sitz in Wien, die sich um die Geflüchteten an der bosnisch-kroatischen Grenze kümmert mit diversesten Hilfsleistungen vor Ort. Damit zurück ins Weidinger.
Ich habe es eh gesagt, also man hört jetzt gefühlt gerade medial eher wenig. Wie nehmt ihr beide das wahr? Ist das so? Gibt es keine Flüchtlinge mehr unten? Habt ihr das Problem gelöst? Redet deshalb keiner mehr drüber? Oder was ist der aktuelle Stand?
Ganz im Gegenteil, die Zahlen sind wieder hoch. Also auch in Bosnien wieder. 2023 allein offiziell registriert 35.000 Menschen, Dunkelziffer weit höher. Ich glaube nur, einerseits globale Konflikte, einerseits stehen wir im Schatten dieser ganzen Konflikte, die Aufflammenkriege. Andererseits ist das Problem, dass wir uns als Gesellschaft, glaube ich, sehr gewöhnt haben an die hässlichen Bilder, die uns prophezeit wurden. Ne? Also, und insofern ist es nichts mehr Sensationelles oder eigentlich, was es sein sollte, zutiefst Erschütterndes, was da tagtäglich passiert. An Gewalt, an Polizeigewalt, an Entrechtung, an Missachtung von Gesetzen.
Ganz kurz für die Leute, die das Projekt gar nicht kennen. Also wir reden hier vor allem von Bosnien und es geht ja ganz speziell um diese Grenze Bosnien-Kroatien, glaube ich. Oder was ist da, was ist so die eure Kernregion?
Richtig, Bosnien-Kroatien-Grenze ist unsere Kernregion, wo wir wirken. Aber in einem breiteren Zusammenhang reden wir von der Balkanroute, weil auf der Balkanroute sich die Routen auch oft verschieben. Also wir hatten zum Beispiel 2022 so viele Registrierungen in Österreich beziehungsweise Aufgriffe in Österreich, weil da zu der Zeit die Route Serbien, Ungarn, Österreich, also sprich Nickelsdorf, ne, aktiv war. Jetzt ist diese Route, siehe da, das hängt immer von politischen Faktoren ab. Es gab eine Wahl in Serbien, wo der autoritäre Machthaber dann im Zuge des Wahlkampfs dort alle Camps räumen ließ. Also er hat die Grenze dicht gemacht. Und jetzt läuft wieder alles über Bosnien. Man kann sich vorstellen, das ist ein ständiges Ping-Pong mit Menschenleben, mit Routen, mit Schleppernetzwerken. Und
die Leute kommen woher? Also was sind da vor allem an Nationalitäten, die da in Bosnien stranden?
Ich gebe jetzt mal zu Steffi rüber, weil die Steffi war jetzt aktuell vor 3 Wochen dort.
Ja, ich war bereits zum 14. Mal jetzt in Pihac. Pihac ist die Grenzstadt, die bosnische, entlang der kroatischen Grenze. Und in Pihac haben wir beim letzten Mal ja wieder sehr viele Syrer, Geflüchtete aus Syrien, aus Afghanistan nach wie vor, aus Pakistan. Es kommen auch immer wieder, ist mir aufgefallen, wieder viele aus Indien. Viele wollen...
Das ist auch was, das hat man, finde ich, nicht so im Fokus, dass Indien auch viel, viele Flüchtlinge kommen. Was treibt die aus ihrem Land?
Die wollen Arbeit.
Die wollen arbeiten.
Und die meisten wollen, also mit denen ich Kontakt habe, wollen nach Italien. In Italien bekommen sie Arbeitsvisa für ein Jahr. Und also die Hauptgruppe sind aus Syrien, aus Afghanistan, aber auch aus afrikanischen Ländern. Beim letzten Mal habe ich etliche somalische Frauen getroffen, die alleine unterwegs sind. Und das ist natürlich auch mit Kindern. Ja. Mhm. Und auch Kurden aus der Türkei.
Was kann man sich jetzt vorstellen, wie viele Flüchtlinge sind da, wie du das letzte Mal unten warst, wie viele sind da ungefähr gerade?
Also ich war jetzt 4 volle Tage dort und habe mit den örtlichen Helfern dort die Leute versorgt. Wir sind auf eine Gruppe gestoßen, das waren sicher 30 Leute, dann kleinere Gruppe, Familien mit Kindern. Ich kann es jetzt nicht so sagen, aber...
Also das ist nicht so, dass die alle auf einem Riesenplatz sind, sondern das verteilt sich. Man kann das gar nicht richtig sagen, wie viele da jetzt sind.
Es zirkuliert sehr stark, es zirkuliert nonstop. Man kann sich das so vorstellen, heute kommen 50 Leute, es gehen 100 Leute, 50 kommen zurückgepusht. Das heißt, diese Zahlen sind... Es gibt natürlich tägliche Zahlen aus den offiziellen Lagern. Die bewegen sich in dem Fall, es gibt mehrere Lager in Bosnien an der Grenze, im Lager Lipa bewegen sich die Zahlen immer zwischen 800 und bis 1500. Einmal im Winter war es sogar über der Kapazitätsgrenze, also 2000 Leute an manchen Tagen. Aber das ist, die Leute wollen nicht lang bleiben, die wollen weiterziehen, werden zurückgeschlagen, müssen dann notgedrungen 2-3 Tage sich wieder aufbauen, sozusagen, sich wieder ausrüsten. Da helfen wir dabei, ja, dass die Leute wieder gewarnt haben, etc. Alles, was sie brauchen für dieses sogenannte Game.
Das habe ich gesehen, da gab es ja diese, ich glaube, ORF-Doku war das, wo das war ja wahnsinnig beeindruckend, wo man diese sehr jungen Männer gesehen hat, die das dann so als Game, wie du sagst, bezeichnet haben. Für uns unvorstellbar, also die sind da mehr oder weniger bloßfüßig im Winter durch irgendwelche Flüsse gewartet und haben das dann so als Katz-und-Maus-Spiel ein bisschen verkauft, was sie mit den kroatischen Grenzbeamten spielen. Hat natürlich nicht sehr viel mit Spaß und Spiel und Freude zu tun, oder?
So ist es, eigentlich ein Euphemismus und irgendwie ein sehr weicher Begriff, The Game, für etwas sehr, sehr Hartes und Lebensbedrohliches im Endeffekt. Aber es hat sich eingebürgert, sowohl an der ungarisch-serbischen Grenze oder in Lesbos oder wo auch immer, wird das überall eigentlich Game genannt. Und das Game endet bestenfalls, indem man durch Kroatien kommt, ohne von der Polizei erwischt zu werden und in einem sicheren EU-Land landet, wo man zumindest einen Asylantrag stellen kann. Ja.
Dieses Game, spielen das dann nur junge Männer? Weil es klingt jetzt so, als könnten eine Frau mit einem kleinen Kind dieses Game überhaupt nicht einmal, also das kommt nicht ansatzweise in Frage, oder?
Oh ja, so ist es. Ich habe viele Frauen erlebt, mit Babys zum Beispiel. Und vor 2 Jahren eine afghanische Frau, die mit ihrem Baby unterwegs war. Ihr Mann ist auf der Flucht in der Türkei gestorben. Und die hat mir erzählt davon. Und sie hat auch gesagt, sie hat Schmerzen. Dann habe ich gesagt, wo? Und sie soll mir es sagen. Und dann haben wir einen Platz gefunden, wo sie sich ausgezogen hat. Und sie war beide Beine von oben bis unten blau. Sie wurde geschlagen mit Schlagstöcken. Schlagstöcken muss man sich so vorstellen. 2 Holzstäbe, in der Mitte sind Metallglieder. Ja, und mit dem hauen sie es. Momentan sind die nicht mehr so im Einsatz. Das weiß ich jetzt von denen, wo ich jetzt war. Sondern jetzt sind Gummiknüppel, weil die hinterlassen nicht solche Spuren. Und bei meinem letzten Einsatz jetzt habe ich getroffen eine somalische Frau, die mit mir gesprochen hat. Die hat schon 10-mal versucht, über die Grenze zu kommen. Dann haben sie es wieder erwischt und ich habe nur gefragt, ob sie geschlagen wurde und sie hat meinen Kopf genickt. Also es werden auch Frauen geschlagen, zurückgepusht und die machen sich natürlich auch auf den Weg, genauso wie die Männer. Es ist halt die Zahl nicht so groß, weil das Risiko einer Frau, ja, aus dem Sudan an die kroatische Grenze zu kommen, das ist schon ein Risiko finanzielles und Risiko zu sterben.
Steffi, vielleicht kannst du mal beschreiben, was macht die SOS Balkanroute konkret vor Ort und was ist deine Rolle?
Ja, ich habe die SOS-Balkanroute kennengelernt 2019. Da war ich in Camp Vučjak, das Horrorcamp auf der ehemaligen Mülldeponie von Bihać. Also fürchterlich eigentlich. Und da habe ich Impero kennengelernt. Und ab diesem Tag bin ich ihm und seine Organisation wohlgesonnen.
Das ist alles so, die den Impero einmal treffen, ja. man unterstützt das. Bei mir beim Podcast, also bei einmal darüber geredet und seitdem...
Ja,
verfolge ich das,
und
ja.
Er ist auch einer, der mich immer motiviert, der nachfragt, wie geht's da, wenn ich so wieder im Einsatz bin und meistens fahre ich allein runter, nach Bihać hauptsächlich auch. Und der Pero motiviert mich immer.
Und es braucht es wahrscheinlich auch, weil
das braucht's,
was
ja.
Passiert dann dort vor Ort? Ja. Was tust du da?
Ja, ich habe Kontakt mit den örtlichen Helfern dort, also hauptsächlich mit Baba Asim und mit dem Roten Kreuz. Ich war mit dem Roten Kreuz Bihać auch schon mit den mobilen Teams unterwegs.
Also es sind da diverseste NGOs?
Ja, diverseste sind nicht mehr viel eigentlich, beziehungsweise ist das Rote Kreuz dort tätig. Und da darf ich heute auch mithelfen.
Du bist Krankenschwester ausgebildet.
Ich bin pensionierte Krankenschwester, seit 8 Jahren in der Pension und war als letztes bei der Volkshilfe tätig.
Das heißt, du kümmerst dich dort um verletzte, kranke Menschen, wo es ja wahrscheinlich sehr, sehr viele gibt.
Ja, es ist unterschiedlich. Ja. Also ich helfe natürlich, die Hilfspakete auszuteilen und Kleidung. Und ich habe halt immer meine Verbandstasche mit. Und die Tasche ist gefüllt mit Verbandsmaterial hauptsächlich, weil es viele Wunden sind. Und auch, ja, es gibt viele Geflüchtete, auch sehr viele aus Afghanistan, die natürlich in verschiedenen Lagern sind und die hygienischen Umstände, Katastrophe überall. Und wenn du 4, 5, 6 Monate unterwegs bist, haben sehr viele auch die Krätze. Mhm. Wisst ihr was? Ja, das KBS. Ja. Und aus KBS entstehen furchtbare Wunden auch, ja, infizierte Wunden. Und die versorge ich dann halt.
Das ist so ein Begriff, den liest man, finde ich, immer wieder in der Zeitung, katastrophale hygienische Zustände. Ja. Was heißt das eigentlich genau?
Kein Zugang zu Wasser, ja? Kein Zugang zu Kleidung. Ja, und eben in diesen Lagern, wo sie halt dann untergebracht sind oder ja, sie übernachten ja im Freien, in Abbruchhäusern, in Wäldern, nicht? Da kann man sich vorstellen, wie das da zugeht und abläuft.
Und im Winter genauso natürlich, ja, schlafen genauso. Sie auch draußen. Ja. In einem Zelt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, sie haben zum Teil auch Zelte mit, aber sie suchen sich dann so Abbruchhäuser auch. Also das haben wir in Bosnien, sehen wir das an der Grenze natürlich, gibt es viele.
Und das tolerieren die Behörden oder werden die da auch mal wieder rausgehauen?
Nein, ja sicher. Jetzt aktuell habe ich wieder erlebt, da war ich in einem Abbruchhaus. Und habe zwei Afghanen versorgt, wo die Füße komplett verwundet waren und ja, furchtbar. Und nächsten Tag wollte ich wieder hinschauen, wie es ihnen geht. Und so hat die Behörde das Haus geräumt und dicht gemacht.
Bero, die Chefin hat jetzt gerade gemeint, Hilfsgüter werden runtergebracht. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was bringt sie runter, wie bringt sie das runter, wo kriegt sie die Sachen her, wer finanziert das?
Ja, wir machen viel, so viel wie ich mache, so viel wie alle machen. Einerseits humanitäre Arbeit, die du angesprochen hast. Ja? Das heißt, im Alltag, im täglichen Sein dort, die lokalen Helferinnen zu unterstützen. Ja? Also finanziell Lager, Spendenlager anmieten, Tageszentren haben wir, die wir finanzieren. In Sarajevo gibt es ein Tageszentrum, wo es psychosoziale Unterstützung gibt, wo es Sprachkurse gibt, Rechtsberatung für Menschen, die in Bosnien bleiben wollen. Wir unterstützen eben lokale Leute. Wieso machen wir das mit lokalen Leuten? Weil lokale Leute sich natürlich vor Ort viel besser auskennen als wir. Ja, also die haben ein Know-how, welches nötig ist. Und wir schicken dann phasenweise, wenn härtere Zeiten sind, Menschen wie die Steffi, viel geprüfte Menschen, die hier in Österreich ihren lebenslangen Dienst verrichtet haben und die Kompetenz haben. Ja. Und das ist das, was wir auf humanitärer Ebene machen. Gleichzeitig sammeln wir den ganzen Herbst, Winter in ganz Österreich Sachspenden. Ja. Also jede Jacke, jedes Paar Schuhe hat für das Individuum, wenn man es ihm gibt, unten in der Notsituation eine unglaubliche Bedeutung. Ja? Und da muss man jetzt nicht hunderte neuen Schuhe einkaufen, man kann auch gebrauchte, gut erhaltene Schuhe sind für uns viel wert und vor allem für die Menschen
der
viel wert.
Der wird da gleich eine Zwischenfrage sein, weil das ist, jetzt sieht man immer wieder diese Dokus, wo steht diese Kleiderabgabedinger, diese Container, wo man die Altkleider einhaut, dass die alle nach Afrika geschifft werden und dort werden sie dann weggeschmissen. Wenn man es jetzt euch geben will, was vielleicht gleich, dass man das gleich einmal sagen, was tut man dann? Also wenn man es nicht in die Kleiderbox hauen will oder wenn man zu Hause ein paar Konserven rumstehen hat, wie gibt man euch das?
Das ist bei uns natürlich eine logistische Herausforderung, weil alle ehrenamtlich basiert arbeiten und wir versuchen Herbst und Winter wirklich gut zu meistern und uns logistisch zu organisieren. Das heißt aber für uns, dass wir im Grunde dann annehmen, wenn wir die Termine in den Städten haben. Also wir haben meistens 2 Tage in jeder Landeshauptstadt eigentlich, wo wir dann sammeln. Das Wichtige ist halt, sich wirklich an die Listen zu halten, weil es gibt schon Leute, die wollen Müll loswerden. Das muss man auch ganz ehrlich und offen sagen.
Da kommen die Leute mit
dem Spiel. Ja, dann bringen sie alles Mögliche vom Opa und was weiß ich. Also ich habe die verrücktesten Spenden, habe ich so Hochzeitskleider haben wir gehabt. Nein, das ist also. Und wir haben genaue Listen, sind auch im Internet, sind bei uns und im Herbst geht es wieder los. Und ja, natürlich in Wien kann man sich mit uns auch ausmachen was und wir treffen uns beim Lager und wir nehmen die Spenden an, vor allem wenn es größere Mengen sind, gerne. Und wir geben auch Sachen weiter. Wir geben an Train of Hope, eine wichtige Organisation in Wien, auch vor allem für Ukrainerinnen, haben wir jetzt 2 volle Transporter auch wieder abgegeben an Sachen, die wir dann bekommen, Frauen, Sachen etc., die wir nicht in so großer Anzahl brauchen oder große Kleidung, so XXL-Sachen, die wir auch nicht brauchen, weil du weißt es selber, XXL kommt vielleicht einmal in 3 Monaten vor. Ote Bockhaus geben wir auch weiter die Sachen. Ja.
Und wie kriegt ihr das Zeug dann runter?
Indem wir es vorbereiten, alles sortieren, beschriften, Kisten, palettieren und dann auf den LKW rauf mit dem Heber und alles Ehrenamtliche, die das vollziehen und ohne die das überhaupt nicht möglich wäre. Ja. Und die Stadt Wien, Gott sei Dank, unterstützt uns. Danke Peter Hacker. Unterstützt uns mit einem Lager auch. Ja. Also wir könnten sonst uns ein Lager in Wien nie leisten, ja, finanziell.
Apropos leisten, wie finanziert sich die Organisation überhaupt? Weil das ist ja einiges, was ihr da macht. Ja. Da muss ja auch irgendwo Geld nötig sein. Also ich meine, ein LKW wird jetzt einem ja niemand schenken. Oder? Das Benzin muss auch irgendwer bezahlen. Wo kommt das Geld her?
Geldspenden, private Geldspenden. Man würde es kaum glauben, aber es ist alles basierend oft auf nur 15, 20, also wir haben viele Kleinspenderinnen, die entweder monatlich spenden und wir natürlich finanziell ist es immer ein Überlebenskampf, das muss man schon sagen. Also die SOS Balkanroute besteht auf einer 20-Stunden-Stelle, das ist meine Stelle und auch die wird größtenteils extern von den Spenden weg finanziert. Fahrnetzwerk Asyl hat mich letztes Jahr finanziert, 13 Fahren und aus Wien und Umgebung. Davor war es eine kurze Zeit die Volkshilfe, eine kurze Zeit die Caritas. Immer wieder ist wer eingesprungen, um meine Stelle zu finanzieren. Aber im Grunde, ja, wir kaufen auch vor Ort täglich Lebensmittel ein. Wir finanzieren Tageszentren, Mieten, Transporte, 69 Hilfstransporte in den letzten 5 Jahren. Vollkommen irre eigentlich, so für eine so eine kleine
David-Organisation.
Ja. Aber das ist alles möglich, dank der Menschen da draußen. Ja. Und wir haben keine Benkos, keine Haselsteiners, keine im Hintergrund, die uns Sugar Daddy-mäßig versorgen. Und ja, das ist auch ein Element von uns, dass diese politische Unabhängigkeit, die Unabhängigkeit, Sachen auch benennen zu können. Und deswegen wir auch vor Gericht gestanden sind, da muss man auch noch die Anwälte zahlen, da mussten wir auch noch sammeln für die Anwälte. Also ich weiß nicht, es ist ein Wahnsinn. Ja.
Mich würde da interessieren bei der ganzen Geschichte, du machst das jetzt seit 5 Jahren, du hilfst, also Steffi, du hilfst mit, ihr kriegt dafür kein oder wenig Geld oder eben macht es quasi ehrenamtlich. Wie hält man die Motivation aufrecht? Also was ist es, dass man sich nicht denkt, ich kann einfach nimmer?
Ich glaube, es sind die Erfolge, es sind die Geschichten, die Individuen, die Freundschaften, die entstehen, dieses in, durch die Dunkelheit gehen und dann geht ein Licht auf. Ja. Also es ist zum Beispiel ein guter Freund von uns, von der Steffi und von mir, ein Afghane, der 51 Pushbacks in Kroatien erlebt hat, massive Gewalt, massiv traumatisiert ist, endlich jetzt nach 2 Jahren in Österreich 4 Quartiere hin und her, Ping-Pong auf der Balkanroute, genauso gibt es ein Ping-Pong in Österreich, ein Behörden-Ping-Pong und endlich ist er jetzt im Asylverfahren Abschiebung nach Kroatien verhindert, zum Glück, und das sind so Momente, ja, dann dieses Gefängnis verhindert, das sind so Momente, dieses Camp, was die Steffi erwähnt hat, viel Druck gemacht öffentlich, dass das geschlossen wird, dass zumindest diese Sauerei weg vom Tisch ist, in mehr der Sauereien eigentlich. Und das sind so Momente. Und dann viele Leute, die dann unerwartet kommen. Ja, ich meine, ganz ehrlich, Ordensschwestern sind unser einziger Großspender aus Simmering, Ordensschwestern. Und auch die... Die sagen, die kündigen meistens nichts an oder so und dann kommt eine größere Summe, meistens im richtigen Moment, dann wenn wir es brauchen. Und dann ist wieder einmal für 3-4 Monate Ruhe und dann wissen wir können helfen, wir können tun.
Mich motivieren natürlich die Menschen, denen ich helfen kann. Und mir ist jetzt egal, Mensch ist Mensch, egal wo er herkommt. Ja. Und da gibt es natürlich auch immer wieder, jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen, Erfolgserlebnisse. Ja. Und die motivieren mich immer wieder.
Vielleicht reden wir ein bisschen drüber. Das ist natürlich jedes von diesen Schicksalen von den Flüchtlingen ist ja wahrscheinlich anders. Ja. Ja. Aber wie läuft das ab? Die Leute kommen aus ihrem Herkunftsland, die wollen nach Europa, weil sie aus ihrem Herkunftsland flüchten müssen, weil da ist Krieg oder Naturkatastrophen oder, wir haben ja vorher gesagt, oder weil sie einfach Arbeit suchen. Und dann stranden sie quasi in Bosnien und wollen nach Kroatien rein, um in die EU reinzukommen. Ist das, das ist die Zusammenfassung. Mhm. Wie lange leben diese Leute an der bosnisch-kroatischen Grenze? Also es gibt wahrscheinlich manche, die schaffen es beim ersten Mal, dass sie irgendwie durchschlupfen. Aber wahrscheinlich gibt es ja auch Leute, die da sehr viel Zeit verbringen. Und was passiert denen dort?
Sehr viele. Ich habe welche erlebt, die sagen, ich lebe schon 1,5 Jahre dort in der Gegend. Oder manche sagen, ja, ein paar Monate oder ein paar Wochen, kommt drauf an. Wenn sie zurückgepusht werden, dann halten sie sich halt wieder auf. Oder wenn sie wirklich jetzt schon ziemlich fertig sind, sage ich mal. Es gibt ja Lager, hat der Perischer gesagt, in Lipa oder in Pihat Štirik gibt es Porici, ein Camp für Familien. Da sind so um die 100 Personen circa immer, also hauptsächlich Frauen mit Kindern und Familien. Dort halten sie sich auf, stärken sich wieder und werden versorgt und dann probieren sie es halt wieder. Und also meine Erfahrungen sind so zwischen ein paar Tagen bis zu 2 Jahren. Ich habe eine iranische Familie auch dort kennengelernt mit 2 Buben. Die waren 2 Jahre, haben sie es immer wieder versucht.
Man muss ja sagen, das ist ja dann nicht das Ende. Es ist jetzt nicht so, dass das Game dann gewonnen ist und dann ein glückliches Leben am Ende steht. Dann ist man in Kroatien.
Ja.
Beantragt dann Asyl in einem europäischen Land.
Und dann kommt man zum Beispiel nach Österreich. Rennt also, das so? Also Fragezeichen.
Rennt nicht ganz so. Also Kroatien habe ich schon welche erlebt, die in Zagreb waren, angesucht haben um Asyl und trotzdem zurückgepusht wurden.
Also auch wenn man in Zagreb ist, in der Hauptstadt des Landes, kann es sein, dass einen natürlich da wer einen Bus haut und
die Beamten dort sagen, wir brauchen euch nicht in der EU. Sie werden bestohlen, und sie werden in Busse gesteckt und wieder zurück in bosnische Wälder gebracht. So läuft es.
Das ist ja gerne, man hört
läuft
ja...
Läuft es auch, es ist nicht immer so, aber so läuft es.
Man hat ja generell von den kroatischen Grenzbeamten ganz schlimme Geschichten in den Medien gelesen, dass die auch mit wirklich schlimmer Gewalt operieren und also auch mit Methoden, die einfach auch illegal sind.
Ja, das ist richtig.
Was habt ihr da mitbekommen?
Also ich habe mitgekriegt von schweren Schlagverletzungen durch Schlagstöcke, von Prügel, Faustschlägen, Nasenbeinfraktur, Schulterfraktur, Rippenfrakturen, offene Verletzungen, viele am Rücken oder im Brust-Bauch-Bereich, an den Füßen. Sind immer dieselben Muster, das kenne ich schon, ob es ein Schlagstock oder ein Knüppel war. Und dann eben auch die psychische Gewalt, das muss man ja auch sagen. Nicht? Also nicht nur die körperliche Gewalt. Und was sie immer wieder erzählen, was Tatsache ist, auch beim letzten Mal haben sie mal wieder ihre Handys, entweder nehmen sie ihnen die Handys ab oder sie schlagen sie. Also da sieht man am Handy nichts mehr. Ja? Und sie bestellen sie. Ja? Sie haben kein Geld mehr, sie sind da, sie nehmen ihnen die Rucksäcke weg. Es gibt Videos, wo die Rucksäcke auf einen Haufen schmeißen und anzünden. Also die Gewalt kennt da keine Grenzen anscheinend. Und das sind glaubwürdige Schilderungen.
Ja, vor allem, die Verletzungen müssen ja auch irgendwo herkommen, sie werden sich
ja
nicht selber
zufügen. Sie sind ja auch, da kann der Pero vielleicht mehr sagen, sie sind ja alle dokumentiert. Auch ich selber habe auch schon Interviews gemacht, Videos, Fotos immer wieder. Beim letzten Mal, also in Pihacua, sind wir auf eine Gruppe gestoßen mit zwei Frauen und einem Mann. Der Mann hatte schwere Verletzungen im Rücken, beide Oberschenkel. Habe ich natürlich auch Fotos gemacht, auch geteilt in Instagram, was ich so erlebe. Und das macht mich so zornig, muss ich sagen, wie narrisch, weil das ist eine Ungerechtigkeit sondergleichen und das motiviert mich auch immer wieder runterzufahren und zu helfen, weil diese Ungerechtigkeit, die ist, das ist eigentlich unerträglich.
Pero, wie kann das sein, dass in einem EU-Staat, Kroatien, Grenzbeamte, das sind ja offizielle Bedienstete des Staates, mit so vollkommen unverhältnismäßiger Gewalt gegen Menschen vorgehen, die ohnehin jetzt nichts haben und die auch keine Gefahr darstellen in dem Sinn. Wie kann das sein, dass also die Steffi teilt diese Fotos auf Instagram, du hast sicher ganz viele solche Bilder auch schon geteilt, wie kann das sein, dass das dokumentiert ist und dass da nichts dagegen gemacht wird?
Das ist die große Frage für unsere Gesellschaft eigentlich, die an der Tagesordnung sein sollte. Ja. Es gibt sogar einen Videobeweis, den hat ein ARD-Studio Wien-Kameramann aus Wien aufgenommen, aus dem Gebüsch, wo drei eben maskierte Polizistinnen identifiziert werden konnten. Nur die wurden 3 Monate suspendiert und dann wieder in den Dienst genommen. Also das wird in kroatischen WhatsApp, es gibt auch WhatsApp-Chatgruppen, da war auch ein ORF-Journalist beteiligt an der Recherche, wo man festgestellt hat, dass die höchsten kroatischen Polizeibeamtinnen vom Pressesprecher bis zu höchsten Leuten Bescheid wissen, dass das jeder weiß, was da passiert und dass das auch nicht zufällig passiert. Ja. Jetzt kann man sagen, wenn man vergleicht, wie sich die kroatische Polizei 2015 verhalten hat, wo sie halbwegs human agiert hat, den Menschen sogar Wasser gegeben hat, wie ist dieser große Wandel gekommen? Ja. Die EU verfolgt hier eine Externalisierungspolitik und es gibt zwar kein offizielles Dokument, das Pushbacks anordnet, aber diese Befehle gibt es sicherlich und diese Befehle, das hat mir ein hoher Politiker in Bosnien mal gesagt, der Befehl kommt manchmal aus Wien, manchmal kommt er aus Brüssel. Ja. Und mit Wien... Das
ist die EU, weiß Bescheid und...
Ja, sicher, sicher, auf jeden Fall. Nur keiner wird das zugeben, keiner wird sich dahinter stellen. Und einfach immer die Devise ist eigentlich sehr österreichisch, durchtauchen, absitzen und ja, rechtsfreie Räume weiter aufbauen. Das sind eben diese rechtsfreien Räume, von denen wir sprechen, ja, in denen es keine Sanktion für so ein Verhalten gibt, in denen Gewalt und Leid massiv befördert werden. Und diese rechtsfreien Räume, das Schlimme ist ja, an der Grenze Ungarn-Serbiens ist ja österreichische Polizei mit Beamtinnen präsent. Ist in Grenzstreifen mit Orbáns Grenzjägern. An der nordmazedonisch-serbischen Grenze, wo jetzt vor 2 Monaten Bilder veröffentlicht wurden, Videos von Leuten, die in Unterhose bei 3 Grad Temperatur zurückgeschickt werden nach Nordmazedonien aus Serbien, ist ebenso die österreichische Polizei präsent. Und man kann annehmen, dass diese Leute irgendwann zurückkommen werden, beruflich deformiert aus diesen rechtsfreien Räumen. Und ja, das, spätestens dann wird dieses Problem auch zu uns kommen in der Form, auch wenn es schon jetzt eigentlich zurückkommt. Und in diesem rechtsfreien Raum gibt es dann so Sachen, die, wie das plötzlich ein illegales Gefängnis in einem Camp gebaut wird, welches in Wien geplant wurde, in der Gonzaga-Gasse im ICMPD, im International Center for Migration Policy Development, eine Organisation, die ÖVP nahe ist, die von Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger geführt wird, die aber nicht nur in Bosnien operiert, sondern in Libyen, in Marokko, in Tunesien. Und die EU holt sich solche Player, solche externen Player, die dann diese Externalisierungspolitik in die Tat umsetzen. Das ist die große Sache. Ja. Und genauso holt sie sich die kroatische Polizei, ist ja auch hier nur ein Vollstrecker, Vollstreckerin einer größeren Sache. Ja. Also das ist so Sachen, die im Kleinen passieren, die dann die Steffi mit eigenen Augen sieht und wo sie sieht, was das für die Menschen bedeutet, haben einen viel größeren Hintergrund.
Vero, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, aber wenn man das jetzt hört und hoffentlich schockiert ist, weil ich glaube, eine andere Reaktion kann man da nicht drauf haben. Ich hoffe, dass wir noch nicht so abgestumpft sind. Dass einem das beim einen Ohr rein und beim anderen wieder rausgeht. Wenn man helfen will, wie macht man das am besten? Wo kann man spenden? Wie ist eure Webseite?
Unsere Kontonummern sind auf allen unseren sozialen Netzwerken vorfindbar. Es ist Balkanroute, am besten Daueraufträge, dann können wir umso länger...
Ein bisschen wirken. Hohe Daueraufträge,
hohe
oder?
Hohe Daueraufträge, aber die kleinsten sind uns auch... die kleinsten, wenn man sieht, dass jemand jetzt seit 3 Jahren 5 Euro monatlich spendet, und immer wieder die gleichen Namen liest, dann ist man auch froh, dass diese Menschen dabei bleiben, nicht aufgeben, genauso wenig wie wir aufgeben. Das ist das eine. Das zweite sind die Sammelaktionen im Herbst, Winter, Sachspenden, Kasten ausräumen, schauen, was auf der Liste steht. Das dritte in Wien vor allem, kann man gern dann im Winter Lager mithelfen, sortieren mit uns. Und das vierte ist natürlich laut sein, ja, diesen Podcast verbreiten, alles zum Thema EU-Außengrenzen verbreiten, an die Adressen des Unrechts schöne Briefe schreiben und ja, Gemeindepolitikerinnen, Bundespolitikerinnen immer wieder aufmerksam machen.
Ja, oder wie die Steffi in der Pension statt an den schönen Stränden Kroatiens zu liegen, in die Flüchtlingslager nach Bosnien zu fahren, um dort den Menschen zu helfen. Das ist natürlich wirklich wahnsinnig beeindruckend. Danke, Steffi, auch, dass du das mit uns geteilt hast. Also es ist ja ein Podcast, wir sind hier nicht visuell unterwegs. Ich kann schon sagen, dass die Steffi da auch, man merkt auch, wie dich das natürlich, also wenn du darüber redest, wie dich das bewegt. Ich meine, für mich ist es unvorstellbar. Ich war noch nicht in so einem Flüchtlingslager.
Ja, ich komm einmal mit mir.
Ist auf meiner To-Do-Liste, meine Urlaubs-To-Do-Liste. Flüchtlingslager Bosnien. Ich möchte mir das auch mal anschauen.
Ja, unbedingt.
Aber das wird sicher keine schöne Reise, da bin ich mir sicher. Wobei, wenn du sagst, man natürlich hat es auch wahrscheinlich, man trifft dann wahrscheinlich auch tolle Schicksale und erlebt tolle Menschen wie dich, die da unten aktiv sind. Schließ mal mit was Erfreulichem. Bero, ich komme nochmal zu dir. Du darfst die Wiener Festwochen mit eröffnen, dieses Jahr am 17. Mai. wirst auf der Bühne stehen und die Freie Republik Wien ausrufen. Was erwartet uns da? Darfst du irgendwas sagen oder hast du irgendwelche Fesselverträge, wo du uns nichts verraten darfst?
Nein, ich habe gar keine Verträge.
Du, okay, du kommst, du stehst einfach auf der Bühne und das weiß noch keiner davon.
Genau. Nein, es wird sehr revolutionär. Ich freue mich sehr, dass die Wiener Festwochen endlich aufgebrochen werden aus diesem elitären. Und wir rütteln da ordentlich an den Fundamenten dieser etablierten Elite-Geschichte und nehmen das in die Hand. Ja. Und die Freie Republik ist ein wirklich cooles Projekt mit Rat der Republik, wo eben die Weichen gesetzt werden für die nächsten 4 Jahre Festwoche. Apropos Polizei, wir haben einen Antrag vorbereitet für diesen Rat, wo wir eben ein Theaterstück oder eine Performance, das mit der Polizei gemeinsam entstehen soll. Solche Sachen werden da kommen in den Festwochen. Es wird spannend, es wird noch nie Dagewesenes sein. Und das weiß man, wenn man Carola Rakete, Pussy Riot, Kidbacks liest.
Eine sehr illustre Gästeliste. Wir freuen uns drauf. Und ja, also zum Abschluss nochmal danke an euch beide für eure Arbeit. Dass ihr das macht, ist extrem wichtig, dass die Zivilgesellschaft einspringt, wo die Politik nichts erreichen kann. Wir werden natürlich alle Infos, wie man euch unterstützen kann, wie man euch findet, tun wir alles in die Shownotes. Und ja, ihr da draußen, bitte schaut euch die SOS Balkanroute an. Wirklich eine tolle Organisation, die wir, Anna und ich, jetzt auch wirklich persönlich die Leute kennen und ja, mit vollem Herzen unterstützen. Ja, macht es gut und wir hören uns dann in der nächsten Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcasts. Bussi, Servus, Baba.
Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns einen netten Kommentar und eine gute Bewertung hinterlasst oder die Folgen mit anderen teilt.